Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Mitarbeiterbeteiligung an Arztpraxis oder MVZ. Das hat mit der Bindung von angestellten Ärztinnen und Ärzten an die Praxis zu tun, mit einer höheren Identifikation des oder der Mitarbeiterin mit der Praxis, aber vielleicht auch mit dem Wunsch der Angestellten, mehr Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht sogar irgendwann für die ganze Praxis. Aber so ganz trivial ist das Ganze natürlich nicht. Ein bisschen gewusst wie ist schon dabei. Und daher begrüße ich in der Leitung Dr. Lars Lindenau, Fachanwalt für Medizinrecht, Teil der ETL-Rechtsanwälte mit seiner Kanzlei in Erlangen. Hallo, Herr Dr. Lindenau.
Hallo, Herr Gerloff, und vielen Dank für die freundliche Begrüßung, aber lassen Sie vielleicht den Fachanwalt weg, weil den gibt es tatsächlich nicht.
Ah, okay. Aber ein bisschen Medizinrecht können Sie sich auf jeden Fall kennen Sie sich aus. Ja, genau. Gut, Herr Dr. Lindenau, wir haben uns Anfang des Jahres einmal im Podcast über das Thema unterschiedliche Gesellschaftsformen für Arztpraxen und MVZ in Kooperation mehrerer Ärztinnen und Ärzte unterhalten. Mhm. Da liegt ja der Gedanke gar nicht so fern, einmal ein bisschen weiter zu denken und zu überlegen, wer kommt eigentlich als Kooperationspartner für einen Zusammenschluss in Frage. Und das müssen durchaus natürlich nicht immer die anderen Praxen in der Umgebung sein, sondern vielleicht auch jemand anders. Sehen Sie das auch so? Ja. Sie müssen jetzt nicht Ja sagen.
Ja, unterschiedliche Perspektiven an der Stelle, genau. Also da braucht der Inhaber, der unser Arzt, unser Mandant gar nicht weit zu schauen, sage ich mal. Denn er kann sich bei seinen angestellten Ärzten auch mal umschauen, wer denn eigentlich dafür für eine vertiefte Kooperation tatsächlich in der Lage ist.
Gut, genau das wollte ich Ihnen nahelegen, dass man gerade, wenn es vielleicht in Richtung Ruhestand geht, durchaus auch darüber nachdenken kann, als Praxisinhaber oder Inhaberin nicht allein zu bleiben. Und das gilt natürlich auch schon vorher, wenn der Patientenandrang immer mehr zunimmt und Mann oder Frau angestellte Ärztinnen und Ärzte oder WeiterbildungsassistentInnen beschäftigen will und Zulassung in der Umgebung auch frei sind. Herr Dr. Lindenau, vielleicht als grundsätzliche Frage. Ist es tatsächlich so, dass junge Ärztinnen und Ärzte das Risiko der Niederlassung scheuen? Oder ist das vielleicht nur am Anfang?
Es wird besser, könnte ich jetzt sagen. Okay. Wir sind hier an der Uni Erlangen auch in einem Studentenworkshop mit beteiligt und stellen fest, dass die Lust an der Niederlassung, auch an der Verantwortung und an dieser Wunsch nach eigener Praxis in den letzten Semestern immer tendenziell gestiegen ist. Mhm. Vielleicht ist hoffentlich so die böse Gedankenwelt, die auch leider die Ärztegeneration jetzt vorher ein bisschen vorgelebt hat, ein bisschen verschwunden, weil die jungen Leute doch auch ein bisschen Lust auf Verantwortung und auf eigene Führung und auf was Eigenes haben. Das ist also sehr erfreulich festzustellen.
Das Beitragssatzstabilitätsgesetz hat natürlich jetzt wieder so einen Stimmungsdämpfer gegeben, aber das schlägt sich noch nicht in der Lust, sich niederzulassen, nieder.
Ja, das ist, ich sag mal, immer das, was kolportiert wird, das, was in der öffentlichen Meinung auch durch die Medien transportiert wird natürlich. Aber ich denke nicht, wenn die unsere Existenzgründer, das sind ja dann noch die Studenten an der Uni, die haben noch ein paar Jahre Zeit zum Überlegen, was sie tun. Aber viele sind schon geprägt, diesen Weg dann der Selbstständigkeit zu gehen. Und das hört man so raus. Das ist ein Motiv, das ist ein Wunsch. Das hängt nicht immer am Elternhaus, was ja dann auch teilweise dann ärztlich geprägt war oder so. Mhm. Aber das ist schön zu sehen, dass ein bisschen wieder Lust auf dieses Risiko, sage ich mal, was ja in Wahrheit kein Risiko ist, an der Existenzgründung und an der eigenen Praxis, was sich darauf bezieht. Genau.
Und wenn man dann mal als angestellter Arzt oder als angestellte Ärztin unterwegs ist, dann heißt es natürlich auch nicht so, dass das für immer so bleiben muss, nicht? Wenn Sie einmal in der ambulanten Versorgung drinstecken und vielleicht sehen, was Ihre Chefin oder Ihr Chef alles abrechnen kann, oder wenn Sie plötzlich Ideen haben, wie man die Praxisabläufe in der Praxis, in der Sie angestellt sind, verbessern könnte, dann kommt da vielleicht auch so ein bisschen die Lust am Unternehmertum in der Praxis heraus? Gibt es da auch solche Fälle?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht immer nur monetär geprägt, wenn es immer heißt, als Angestellter oder nachher als Praxisinhaber musst du irgendwie das 2- oder 2,5-fache oder das 3-fache verdienen, was ja oft so als Formel gilt. Mhm. Es ist auch die große Gestaltungsfreiheit, die man hat, weil man sich ja nun selber sein Leben gestalten kann und je nachdem, was man sonst im privaten Bereich noch so vor sich sieht, sind die Einschränkungen natürlich im Arbeitsverhältnis, was ja dann wiederum irgendwo fremdbestimmt ist, doch schwieriger zu organisieren, als wenn man selber Herr oder Frau im eigenen Hause ist. Und das kommt, glaube ich, bei den jungen Studenten jetzt so langsam an.
Ah ja, okay. Also es ist durchaus nicht ganz unwahrscheinlich, jetzt mal von der Perspektive des Praxisinhabers oder der Praxisinhaberin gesehen, dass vielleicht ein Arzt oder eine Ärztin mit Talent als Unternehmerin in der eigenen Praxis beschäftigt ist.
Genau.
Oder, also das ist tatsächlich so. Und vielleicht geht es auch nur darum, die Identifikation mit der Praxis, in der die angestellten Ärztinnen und Ärzte arbeiten, zu stärken. Und dann, was mache ich dann als Praxischefin oder Praxischef, wenn ich so einen in meinen Reihen habe im Unternehmen oder im Unternehmen Praxis?
Gilt es natürlich herauszukitzeln, im positiven Sinne, wohin will mein Angestellter tatsächlich?
Ja.
Ist er bereit, so eine kleine Lernkurve zu nehmen? Tickt da schon so ein richtiger Unternehmer in dem drin und so weiter? Das ist immer, glaube ich, ganz spannend herauszufinden. Und ich denke mal, wenn die Leute immer so, also wenn die Mitarbeiter an der Schwelle sind, sich vorstellen zu können, selbstständig zu sein, dann muss auf jeden Fall dieser Gedanke kommen, welche Beteiligungsmodelle oder wie können wir dich jetzt hier binden? Was stellst du dir vor? Wenn es eher ein reiner, wie sagt man, Backoffice-Mentalitätstyp ist, der einfach nur abarbeiten will und seine Ruhe haben will und abends um 18 Uhr wieder zu Hause ist, dann ist das auch ein guter Angestellter. Also wir dürfen das jetzt auch nicht mit Schwarz und Weiß dann einfach so plakettieren, sondern letztendlich die Mischung macht. Und gute Angestellte, die muss ich im Prinzip ja auch genauso binden und genauso pflegen und pampern, weil die für die Arztpraxis in dem Fall eben auch unheimlich wichtig sind.
Also sind wir jetzt bei der Mitarbeiterbeteiligung angekommen, würde ich sagen, oder?
Rein von den Gedankengängen, die wir jetzt produziert haben, ja.
Ja, sehr gut. Welche Modelle gibt es denn so zwischen der Aufnahme eines Partners oder einer Partnerin in eine GmbH, in eine GbR oder in eine Gesellschaft auch neuen Rechts? Beim letzten Mal hatten wir uns ja auch ein bisschen über das MOPEC unterhalten, das Gesetz, das jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, gültig ist, und einer reinen Anstellung, wo man dann vielleicht ja eine Gewinnbeteiligung macht oder so. Was gibt es da für verschiedene Modelle?
Ja, wir haben ja unsere Ärzte, sagen wir mal, in Ausprägung des Versorgungsauftrages haben wir ja nur zwei Ausprägungen. Einmal den Praxisinhaber-Gesellschafter in der eigenen Zulassung, sprich als Chef einer Einzelpraxis oder eben als Partner einer BAG oder einer ÜBAG.
Mhm.
Und auf der anderen Seite der Versorgungsauftrag in der Ausprägung der Arztstelle, also des sozusagen genehmigten, vom Zulassungsausschuss angestellten Arztes, der ja einen Versorgungsauftrag zwar auch wahrnimmt, der aber sozusagen der Praxis zugeordnet wird. Die beiden Ausprägungen haben wir nur als Tätigkeitselemente in einer Arztpraxis. Und da muss ich halt überlegen, was dazu passt. Den freien Mitarbeiter gibt es nicht, den können wir gleich löschen. Also gibt es im Prinzip nur den tatsächlich langweilig sozialversicherungspflichtig Angestellten oder halt den Inhaber. Wenn wir jetzt die möglichen Beteiligungsmodelle drauflegen, kann ich bei einem schlichten Arbeitsvertrag, ja, siehe Zahnärzte, da ist es ja Usus, im Prinzip eine Umsatzbeteiligung, irgendeine Gewinnbeteiligung, irgendein Benefit anknüpfend an seine Leistungen gestalten, also im Prinzip im Anstellungsvertrag die Vergütung so ein bisschen pampern. Das ist ja oft das, was obligatorisch gemacht wird, was einem einfällt. Das ist aber, ich sag mal, im Anstellungsvertrag bleibt er aber trotzdem von der Stellung, die er in der Praxis hat, wiederum Angestellter. Also ich kann ja keine Mischform wählen zwischen Angestellten und Gesellschafter. Das kennt weder das Steuerrecht noch das Zulassungsrecht noch das Gesellschaftsrecht oder das Sozialversicherungsrecht. Also entweder oder. Und dann spiele ich praktisch einmal auf der Anstellungsebene und muss mit dem Arzt mich zusammensetzen, wie kann ich dich hier als Angestellter binden, wie kann ich dich hier motivieren und so weiter. Das wird oft, ich sag mal, läuft oft auf hinaus, monetär irgendwas zu vereinbaren. Und da gibt es eigentlich relativ viele Modelle. Das Spannende ist ja eigentlich dann die gesellschaftsrechtliche Beteiligung. Das ist ja wirklich der Sprung vom einfachen, in Anführungszeichen, Mitarbeiter dann in die Unternehmerriege, in die Verantwortungsebene, in die Praxisführungsebene. Und der Sprung muss halt auch ein bisschen gefördert sein. Also dass man da sagt, das ist alles nicht so schwierig und du kannst es von mir lernen und es tut nicht weh und so weiter, für eben auch Leute, die davor so ein bisschen Respekt haben.
Ja, ich habe auch gut lachen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren angestellt oder seit 35 Jahren.
Ja, klar. Nee, aber man muss dann die Leute bei der Hand nehmen und von den Beteiligungsmodellen, ich meine, klar, wenn das jetzt aus einer Einzelpraxis kann ich eine BAG machen, das ist das eine. Oft werden die Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, die ich so ein bisschen im Kopf habe, schon in etablierten Praxen gefahren. Das sind die, die in der expansionswillig unterwegs sind und Standorte übernehmen zum Beispiel. Haben wir auch in der Mandantschaft so mit 2, 3 Gesellschaftern und da wird gesehen, oh wei, da kommt jetzt ein richtig starker, junger Oberarzt aus der Klinik oder ein Assistent, der jetzt Facharzt wird und der tickt so super, den müssen wir unbedingt behalten. Das ist so ein bisschen so diese menschliche Komponente. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich den so schön an mich ketten, an diese Praxis, freundschaftlich ketten, dass der überhaupt nicht daran denkt, woanders hinzugehen.
Ja, wie mache ich denn das dann? Wie kommt zum Beispiel der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an die Anteile? Man kann ja, das wäre entweder eine Investition, denke ich, ne? Also genau. Was weiß ich, beim Radiologen können das dann auch mal 3 Millionen sein,
richtig.
Die man dann aufnehmen muss. Aber es kann natürlich auch sein, dass es in der Hausarztpraxis ein bisschen weniger ist als 3 Millionen. Genau. Also das sind dann vielleicht eine 6-stellige Summe. Das könnte man ja theoretisch auch als Teil des Lohnes sozusagen einbehalten. Geht das?
Richtig. Also da gibt es wirtschaftlich, steuerlich auch viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wichtig ist nur, dass wir ihn im Prinzip, wenn wir ihn schon als Gesellschafter aufnehmen, dass wir diese Scheingesellschafter-Geschichte vermeiden. Er muss also wirklich, wie sagt man, im Zulassungsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, richtiger Gesellschafter, vollwertiger Gesellschafter sein. Und da sagt zum Beispiel die Rechtsabteilung in Bayern hier bei uns, unter 3% Gesellschaftsbeteiligung akzeptieren wir hier gar nichts.
Ah ja, okay.
Einige Berater sagen, dann gehen wir ihm besser 5% am Vermögen. Das klingt auch nach einer richtigen Beteiligung. Und einige wenige sind vielleicht noch strenger, die sagen, okay, auch für das Sozialversicherungsrecht und so weiter muss der 10% haben. Das geht im Prinzip dann um die Anteile an der Gesellschaft, an der er dann beteiligt ist.
Das muss man dann klären mit den Sozialversicherungsträgern.
Das ist natürlich auch eine Bewertungsfrage, ob ich jetzt mich mit 5% einkaufe oder mit 10%. Das kann ja schon einen Unterschied machen.
Oh ja.
Aber die anderen Mitbestimmungsrechte und Entscheidungsrechte und so weiter müssen natürlich auch so eingeprägt sein, ausgeprägt sein in diesem Gesellschaftsgefüge, dass er auch wirklich vollwertiger Gesellschafter ist und nicht nur so als faktischer Angestellter da rumläuft.
Was für Rechte sind das oder welche auch Verpflichtungen sind es ja auch? Was gehört da alles dazu?
Naja, das fängt ja schon an, dass er im vollen Risiko ist, dass er natürlich eine Verlustbeteiligung trägt, obwohl wir wissen, dass unsere Praxen natürlich keinen Verlust machen, aber es muss im Gesellschaftsvertrag drinstehen. Das sind Mitbestimmungsrechte, Mitentscheidungsrechte. Er muss Stimmrechte haben, wenn es dann darum geht, Beschlüsse zu fassen, also die Willensentscheidungen der Gesellschaft mitzutragen. Er muss bei Personal zum Beispiel, darf er nicht außen vor bleiben. Also diese ganzen typischen Verantwortungs-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte eines Gesellschafters, so als Kernbereich, die müssen auf jeden Fall gewahrt sein. Das ist ganz klar.
Und wenn man das jetzt überlegt, gibt es da verschiedene Schritte, die man gehen muss? Brauche ich zum Beispiel einen Notar dafür?
Ja, bei der GbR nicht. Also bei den klassischen BAGs, die wir hier haben, die meisten laufen ja als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Da kann ich das selber machen. Da muss ich halt nur das Steuerkonzept und mit Steuerberater und Anwalt das entsprechend konzipieren, dass da auch nichts verkehrt läuft. Das Schöne ist, ich kann zum Beispiel auch im zulassungsgesperrten Bereich ja Vollzulassungen teilen. Ich muss ja auch dafür sorgen, dass derjenige einen Versorgungsauftrag auch selbst innehat als Gesellschafter. Und wenn die Anzahl der Zulassung aber in dem Bereich gesperrt ist, dann kann ich eben im Prinzip auch von einem Gesellschafter eine Vollzulassung durchschneiden und muss dann ja eine Teilzulassung zumindest auf den neuen Gesellschafter verteilen, sonst kann der gar nicht Gesellschafter werden.
Und darüber kann ich aber da auch dann bestimmen. Und es ist nicht so, dass der Zulassungsausschuss dann jemand anderen dann bestimmen könnte.
Genau, nee, das ist rein eine Nachfolge sozusagen innerhalb des Gesellschaftsverhältnisses. Und die Fälle, die wir hier begleitet haben, die laufen eigentlich immer problemlos.
Und Sie haben jetzt gesagt, bei der GbR geht es auch ohne Notar. Wie ist es bei einer GmbH?
Bei einer GmbH sind wir natürlich dann im MVZ-Regime, weil ich ja nicht eine Praxis oder keine Einzelpraxis als GmbH führen kann, sondern in Deutschland im Prinzip dann als MVZ unterwegs bin. Dann habe ich halt ein MVZ gegründet, bin da schon unterwegs. MVZ-Modelle gibt es ja mehrere. in dem Anstellungsmodell zum Beispiel, wo wir eine MVZ GmbH haben, wo ausschließlich angestellte Ärzte drin sind. Da bin ich dann wieder beim Notar, weil natürlich dann GmbH-Anteile umgehängt werden und die sind halt beurkundungspflichtig. Das ist zulassungsrechtlich ganz schön geregelt, weil man sozusagen dann auch aus der Arztstelle, sage ich ja mal jetzt salopp, aus der Arztstelle in die MVZ Gesellschafterstellung kommt, was ja sonst so nicht ohne weiteres geht. Und in diesem Fallgefüge haben wir also deutliche Zulassungserleichterungen, was dieses Mitarbeiterbeteiligungsmodell für die MVZ GmbH eigentlich schön attraktiv macht, nach meinen Erfahrungen.
Und es gibt auch viele, die das dann auch wählen.
Es gibt viele, die das wählen. Es hängt natürlich immer ein bisschen vom Fokus der Mandatsinhaber, also der jetzigen Praxisinhaber ab. Wie sind die so drauf? Wie sind die auch förderungswillig ihren Mitarbeitern, ihren Ärzten gegenüber? Und dann kommt es ein bisschen auf die Struktur der Praxen an. Also es kann im MVZ GmbH dieser Fall eintreten, dass ich halt so einen ganz tollen angestellten Arzt da auf der Arztstelle zum Gesellschafter machen will. Kann sein, dass ich in meiner ÜBAG vielleicht noch einen neuen Standort dazu kaufe, diesen neuen Standort vielleicht als MVZ oder sogar als MVZ GmbH separat organisiere. Um so sozusagen als Niederlassungsleiter, sage ich jetzt mal salopp, diesen jungen Arzt, der nicht mehr von der Kette gehen soll, dort zu installieren, dass der im Prinzip auch schon dort GmbH-Anteile zeichnet. Und damit habe ich an einem Standort so ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell dann aufgezogen.
Wobei dann die Muttergesellschaft noch nicht, da hat er noch keine Beteiligung dieser Mitarbeiter.
Genau, also da muss man sich den Fall angucken. Normalerweise lassen wir oder versuchen wir, die alte GbR-Struktur beizubehalten, wenn das jetzt 2, 3, 4 Gesellschafter sind. Wenn die einen neuen Standort dazu nehmen wollen und der ist MVZ-genehmigungsfähig, dann habe ich als Gestaltungsalternative natürlich auch, dass ich aus dem neuen Standort separat eine MVZ GmbH mache, um dann einen tollen jungen Arzt dort zum Beispiel zum Niederlassungsleiter zu machen.
Und den dann eben auch mit Anteilen. Aber eben nur an dieser MVZ GmbH.
Richtig, also nicht am großen Ganzen. Das ist das Schöne, weil ich differenzieren kann. Der braucht am großen Ganzen nicht partizipieren. Das ist auch oft vielleicht von den Altgesellschaftern gar nicht so gewollt. Sondern der kriegt nur das Neue und er kann das Neue zum Fliegen bringen. Und an dem Fliegen kann er ja auch durch entsprechende Wertschöpfung oder halt auch in seinem Anstellungsvertrag kann man ja auch wiederum monetäre Aspekte unterbringen. Dann kann er den Standort zum Fliegen bringen und partizipiert auch davon.
Also es kann auch durchaus eine ganz komplexe Geschichte sein, diese Mitarbeiterbeteiligung. Ja, das ist klar. So.
Geht von einfach bis kompliziert, können wir ja im Arztrecht, können wir ja in unseren Mandantenzellen, können wir ja alles bieten eigentlich.
Das sind diese großen Praxen, die haben dann wahrscheinlich auch ganz für verschiedene Standorte dann wieder unterschiedliche gesellschaftlichen Bedingungen oder gesellschaftsrechtlichen Bedingungen. Und das Ganze muss dann aber kohärent zusammengebunden werden. Ist das so kompliziert oder funktioniert das problemlos?
Also die typischen Mandate, die ich als Mitarbeiterbeteiligungsmodelle Fall einfach begleitet habe, waren 2, 3, 4er BAGs.
Ja.
Ganz normal, hausärztlich tätig, fachärztlich tätig, so in der Konstellation. Und die kamen halt in die Situation, dass eine alte Praxis der Abgeber dann verkaufen wollte. Und dieses Konglomerat von 3, 4 Gesellschaftern dachten sich, ach, wir haben doch hier eigentlich jemanden, dem können wir das zutrauen. Und dieser neue Standort wurde übernommen, also gekauft. Zulassungssituation war so, dass der neue Standort MVZ-genehmigungsfähig war. Und dann kann ich meinen Mandanten natürlich anbieten. Entweder ihr macht sozusagen eine ÜBAG, ihr macht aus der gegenwärtigen BAG an einem Ort, können wir auch eine ÜBAG machen, dann habt ihr aber den jungen Menschen am Ganzen beteiligt. Oder wir separieren es gesellschaftsrechtlich und denken uns für den neuen Standort eine Praxiskonstellation aus. Da sind wir ja auch wieder frei, was wir da machen. Aber bei den Mandanten jetzt, bei den Fällen, die ich hatte, waren die neuen Standorte immer MVZ-genehmigungsfähig, sprich mindestens eine Vollzulassung am Standort, schon 2 Ärzte am Standort, eine Adresse, das brauche ich ja mindestens. Und dann war auch der Wunsch, okay, dann mach uns daraus eine MVZ-GmbH, die Altgesellschafter also sind beteiligt an dieser Trägergesellschaft und den jungen Arzt nehmen wir nach einer Probezeit im Anstellungsverhältnis im Prinzip dann als Gesellschafter auf. Weil wir wollen, dass der langfristig diesen Standort führt. Das waren so meine typischen Fälle.
Ah ja, okay. Und am Ende ist das dann wie auch dann in der Beteiligung so eine Art Beteiligung auf Bewährung. Wenn der sich dann wirklich gut bewährt, dann kann es auch sein, dass er irgendwann mal als Vollgesellschafter für die gesamte Konstruktion aufgenommen wird. Das ist dann wie eine Probezeit als Gesellschafter.
Ja, im Prinzip schon, genau. Und wenn er sich bewährt, dann kann ich ja auf der einen Seite direkt am Standort überlegen, sollte er vielleicht jetzt von den 5%, die er bekommen hat, vielleicht kriegt er mal 10 oder 12 oder 15 oder 20. Ich kann ja sowohl seine Beteiligung am Standort als auch dann seine Beteiligung an dem großen Ganzen überlegen, wie ich ihn sozusagen damit in diesen Kreis damit aufnehme. Also das ist so ein schönes Stufenverhältnis, was man gleichzeitig bastelt, wo man dann konzeptionell überlegen kann, gut, wenn er richtig gut ist, dann muss er vielleicht auch dann ins große Ganze reinrücken.
Also wenn ich jetzt einen habe und nehme den oder eine, wir reden schon wieder nur von Männern, aber es ist ja, die hausärztliche Medizin hat ja eher in Richtung 60% Frauen und 40% Männer. Und es ist nicht nur eine Sache von Männern als Gesellschafter in Praxen einzutreten, nicht? Sondern es gibt ja durchaus auch Frauen. Oder gibt es da eine Verteilung, die Sie beobachten?
Unterschiedlich, aber man merkt, dass jetzt auch der Anteil der Männer fortlaufend sinkt.
Fortlaufend
sodass
sinkt.
Tendenziell die Frauen in sämtlichen Praxiskonstellationen die Oberhand sozusagen gewinnen. Wenn ich mir so die Mandate und die Zusammensetzung, also jetzt klar nach Geschlechtern, das war jetzt ja auch die Frage, dass ich dann sage, ja, die Männer sind so langsam in der Minderheit.
Okay, also auch bei den Existenzgründungen oder Anteilsübernahmen oder Mitarbeiterbeteiligung, da steigen die auch mit ein. Also das,
da ganz deutlich, da sieht man es am deutlichsten eigentlich.
Ah ja. Es ist ja schon eine Form der relativ risikoarmen. Ja, man beteiligt sich erstmal mit ein bisschen und dann geht man, dann kann man das steigern. Da hat man nicht gleich, ich muss nicht die ganze Praxis kaufen und vielleicht wirklich 500.000 hinlegen und die muss ich dann auch bedienen mit den Krediten und so weiter. Also das ist ja dann schon nochmal eine andere Geschichte, sich niederzulassen, als wenn man das eben nach und nach macht. Also eigentlich ein gutes Modell.
Also ein seichtes Steigern der Verantwortung, der Inbezugnahme. Also wie Sie sagen, man kriegt nicht gleich den großen Berg vor den Kopf, sondern man kann immer je nach Situation, vielleicht auch nach Lebenssituation dann entscheiden, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann kann man das auch von uns gestalterisch, jetzt sich der Rechts- und Steuerberatung, natürlich dann immer bieten, dass man sagt, ja, es gibt die Modelle, wo du erstmal ganz langsam anfangen kannst und nach einer Kennenlernzeit, nach einer Ausprobierzeit, Gewährungszeit, vielleicht erst im Anstellungsverhältnis, dann nachher in den Gesellschafterkreis übergehen und dann ganz viele Modelle basteln. Das gibt ja uns auch ein gutes Gefühl, letztendlich aus der Beratung heraus, diesen ganzen Fallkonstellationen auch immer die richtige Gestaltung zu bieten.
Und dann habe ich am Ende einen vollwertigen Partner oder eine Partnerin gewonnen und kann vielleicht im MVZ, gut, im MVZ kann ich ja sowieso Ärztinnen und Ärzte anstellen, aber ich kann dann in der BAG zum Beispiel dann mehr weitere Ärzte anstellen und ich könnte dann auch gesellschaftsrechtlich stehe ich halt dann einfach auf mehr Beinen und damit auch stehe sicherer da. Das ist so,
genau.
Ne?
Genau. Ja, also je nach Praxiskonstellation, klar, ich vergrößere den Boden meiner Gesellschafter, die Basis dann für später. Natürlich, leider muss man sagen, haben wir eher eine Demografie, wo wir dann in den Konstellationen auch mit den ausscheidenden Gesellschaftern zu tun haben, weil die halt dann irgendwann den Laden aufgebaut haben und dann in den Ruhestand gehen wollen. Aber ja, klar, man hat dann die Plattform, wo man für die Zukunft dann erstmal basteln kann, ob jetzt einer ausscheidet oder noch zwei dazukommen. Da hat man auf jeden Fall auch, wie gesagt, eine Plattform, die für alle Fälle dann taucht.
Ja, also der Seehofer Bauch geht in den Ruhestand. So könnte man es ausdrücken im Moment. Ne? Es war ja damals die große Niederlassungswelle, bevor dann die vielen Bezirke gesperrt wurden.
Ja,
und
genau.
Die sind jetzt alle so alt, dass sie so langsam in den Ruhestand kommen.
Ja,
jetzt habe ich noch. Jetzt habe ich noch eine ketzerische Frage. Wie ist das eigentlich mit langjährigen MFA oder mit Praxismanagern oder Managerinnen? Ist da auch eine Option für Mitarbeiterbeteiligung oder ist das rechtlich begrenzt? Ist da dann nur vielleicht eine Gewinnbeteiligung drin?
Also in der Arztpraxis selber geht es natürlich nicht, weil ich dafür Arzt sein muss.
Ja.
Also das ist relativ eindeutig.
Ja.
Andersrum haben wir aber jetzt auch schon Konstellationen, wo wir sowas haben wie eine wie soll ich sagen, eine Praxismanagement GmbH, die neben der eigentlichen Praxis steht.
Okay.
Also wo sozusagen die nicht ärztlichen Dienstleistungen ausgelagert sind. In der eigentlichen, meistens MVZ GmbH, findet nur noch die eigentliche Leistungserbringung statt. Und daneben, also nicht als Holding oder nicht als, als Beteiligung, sondern daneben haben wir eine weitere, ich sage jetzt mal Management GmbH. Und in der kann ich ja, unabhängig vom ärztlichen Berufsrecht, im Prinzip auch alle mit hineinnehmen. Da kann ich ja fast ein Family Office draus machen, jetzt auch ketzerisch gesprochen, weil ich das ärztliche Berufsrecht, Zulassungsrecht eben dort nicht beachten muss. Und dann wäre es natürlich auch möglich, in dieser Praxis-Management-Konstellation, sage ich jetzt mal, wo wirklich nur diese Dinge stattfinden, auch MFAs zu beteiligen, weil das kann ich dann. Ich muss da keine Restriktionen, keine Regulatorik beachten. Ich könnte Familienangehörige mit reinnehmen, wenn man in diesen Sphären denkt. Und diese Praxismanager oder auch die MFAs oder was sie da sonst noch an leitenden oder an wichtigen Angestellten sonst haben, der Funktion nach, wenn sie keine Ärzte sind, die könnte ich beteiligen an so einer Management GmbH, die neben der eigentlichen Praxis steht. Das wäre so denkbar.
Ah ja, gibt's da viele von? Von diesen Praxismanagement GmbH?
Ja, die gibt es ja viele. Nein, es sind eher die Ausnahmefälle. Ja. Es sind besondere Konstellationen, die wir so betreuen. Mhm. Aber einige Mandanten, auch etwas größere, das sind dann auch schon 2, 3, 4 Gesellschafter drinnen, also trifft jetzt nicht die klassische Einzelpraxis, die wollen im Prinzip diese nicht ärztlichen Leistungen auslagern, aus verschiedenen Gründen. Und dann wird daneben diese meist Management GmbH gebastelt, wo ich halt viel freier bin. Es ist, ja, es ist eher die Ausnahme. Also ich will jetzt, kann das jetzt quantitativ nicht fassen. Aber das machen wir, ja, 3, 4, 5 Mal im Jahr gibt es diese Konstellation, wo das angefragt wird.
Ah ja, okay. Es wird immer bunter. Diese gesellschaftsrechtliche Konstruktion hatten wir damals bei unserem ersten Podcast, glaube ich, gar nicht mit berücksichtigt.
Gar nicht mitbesprochen. Ja, stimmt. Müssen wir noch einen machen, Herr Gerloff.
Also man lernt nicht aus. Herr Dr. Lindenau, vielen Dank für einen kleinen Kreativitätsboost für Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber in der Praxisführung, aber vielleicht auch ein bisschen für junge Ärztinnen und junge Ärzte, die darüber nachdenken, wie sie ohne großes finanzielles Risiko vielleicht doch über die Teilzeitstelle 80% hinaus in der ambulanten Versorgung auf eigene Rechnung aktiv werden können. Wobei es natürlich auch mit 80% Arbeitszeit möglich ist, sich unternehmerisch zu beteiligen, oder?
Ja, natürlich, klar.
Genau. Alles Gute für Sie.
Gut, danke, Herr Gerloff. Vielen Dank, Ihnen auch. Tschüss.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.